pro Sekunde stirbt auf der Welt ein Mensch. Tod ist eigentlich immer präsent in unserem Leben und doch ist es ein Tabuthema in der Gesellschaft. Wie geht man am besten mit dem Tod im Leben um?
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin die Nicole Gjiva von der Leipziger Volkszeitung und in dieser Folge sitzen mir gleich zwei Männer gegenüber. Einmal LVZ-Reporterchef Thomas Lieb, der über seinen eigenen Trauerprozess spricht, und Tobias Höhn, der künftig Nachrufe für die LVZ schreibt. Er schreibt sie auf ganz normale Menschen, die Spuren in Leipzig oder der Region hinterlassen haben. Und wenn er nicht gerade für die LVZ schreibt, ist Tobias Höhn Wunschredner. Das bedeutet, dass er auf Hochzeiten spricht, aber eben auch auf Trauerfeiern. So hat er schon sehr viele Menschen beim Trauern begleitet. Und genau davon handelt diese Folge. Wir möchten über den Tod sprechen, über den Tod im Leben in unserer Gesellschaft und über die Trauer. Tobias, gehen wir gut mit dem Tod in der Gesellschaft um?
Ich glaube, diese Frage hat mehrere Facetten. Zum einen ist die Frage, wie ist der Tod denn in unserer Gesellschaft überhaupt sichtbar? Und da denke ich, wir werden erst mit dem Tod konfrontiert, wenn jemand von unseren Verwandten stirbt. Und davor haben viele einfach gar keinen persönlichen Bezug. Wir klammern das Thema relativ stark aus. Also wir können ja mal durch Leipzig gehen. Wo sehen wir da das Thema Tod, Trauer, Sterben? Ich glaube, das sehen wir eigentlich gar nicht. Wir laufen vielleicht bei einem Bestatter vorbei am Fenster und dann sieht man eine zugezogene Gardine meist, was verständlich ist, einfach um den Angehörigen so einen Schutzraum zu bieten. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der es so etwas wie eine Erinnerungskultur gar nicht gibt. Friedhöfe, das sind für viele meist traurige Orte, wo die hingehen, die jemanden verloren haben, um das Grab neu zu bepflanzen und ähnliches. Und ich glaube aber, wenn jemand stirbt, dann merkt man, oder es wird so gehandhabt, dass das ein persönliches, ein individuelles Ereignis ist und da merken viele, dass sie doch alleine sind. Also ich glaube, in unserer Gesellschaft ist der Tod wenig sichtbar und wir könnten besser damit umgehen, indem wir den Tod einfach in das Leben holen.
Wie würde das dann aussehen? Das wäre nämlich auch meine zweite Frage. Wie können wir denn am besten in der Gesellschaft mit dem Tod umgehen?
Es gibt ja diesen schönen Satz, der Tod gehört zum Leben. Ich glaube, das sagt man auch relativ häufig und relativ gerne, meist mit so einem Augenzwinkern. Wenn man mal schaut, was da dahinter steckt, steckt ganz viel Wahrheit dahinter. Denn bevor ein Leben überhaupt geboren ist, also schon bei der Schwangerschaft, muss man sich bewusst machen, dass es endlich ist. Und ich glaube, das ist der Punkt. Der Tod stellt immer eine Zäsur dar. Für jeden Einzelnen, der davon betroffen ist, als Angehöriger. Und das ist auch der Moment, wo die Grenze von Verstand und Herz irgendwie überschritten wird. Also du kannst es gar nicht irgendwie begreifen. Es ist unbegreiflich. Das ist eine richtig starke Zäsur. Da bricht alles manchmal zusammen wie so ein Kartenhaus. Und das ist das, was mir viele Angehörige auch widerspiegeln. Da gibt's keinen Terminkalender mehr. Manche können sich 3 Tage nicht richtig duschen, weil die haben einfach gar nicht die Kraft dazu. Die können ihre Blumen nicht mehr gießen. All das, was sonst so selbstverständlich ist, da ist der Kühlschrank leer. Das nimmt den ganzen Menschen mit. Und wenn wir uns aber bewusst machen, dass dieser Tod irgendwann dazugehört und wir wissen gar nicht wann, dann kann man sich, glaube ich, damit auch ein Stück weit besser anfreunden. Und wir müssen da vielleicht, oder ich möchte gerne noch dazu sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Zeitpunkte, wenn jemand stirbt. Meist sind es ältere Menschen, also ein natürlicher Prozess. Es gibt aber auch andere Fälle und das sind die Fälle, die Menschen dann wirklich noch mehr aus der Bahn werfen, nämlich wenn es unvorbereitet kommt. Also beispielsweise plötzlicher Tod, vielleicht auch ein selbstgewählter Tod, vielleicht auch der Verlust eines Kindes und vielleicht auch der Verlust eines ungeborenen Kindes.
Thomas, vor einigen Jahren ist dein Sohn gestorben und man sagt ja häufig, dass wenn man eben ein Kind verliert, dass nichts mehr wieder gut wird. Wie war das bei dir?
Grundsätzlich würde ich auf jeden Fall sagen, dass der Tod natürlich etwas sehr Individuelles ist und damit letztlich auch der Verlust oder der Umgang mit dem Verlust immer subjektiv. Es kann unwahrscheinlich wehtun, wenn man die geliebte Oma nicht mehr hat, den Partner zu verlieren. Beim Kind, beim eigenen Kind ist es natürlich so, dass das Leben das nicht vorsieht. Also, dass das Kind vor den Eltern geht, das ist in unserem Zyklus nicht vorgesehen. Und damit hat das natürlich etwas Dramatisches. Es war natürlich auch für uns dramatisch, das eigene Kind zu verlieren, ja. Und ich habe für mich selber auch natürlich den Unterschied gespürt, dass es etwas anderes ist, als wenn ein lieber Mensch, dessen Zeit vielleicht dran ist, geht oder das eigene Kind überraschend stirbt. Das ist dramatisch und es verändert sich alles. Und es wird auch lange Zeit nicht alles wieder gut. Das ist durchaus so, dass man sagen kann, das eigene Kind zu verlieren ist so das Schlimmste, was man erlebt. Aber ich möchte das gar nicht in diese Kategorien setzen, dass etwas schlimmer ist als etwas anderes. Aber die Wahrnehmung, glaube ich, dass wenn man das Kind verliert, das Schlimmste ist, was einem so begegnen kann, hat einfach damit was zu tun, weil das Leben nicht vorsieht.
Was hat dir denn wieder Zuversicht gegeben? Wie war dieser ganze Trauerprozess? Was hat dir geholfen?
Zuerst natürlich erstmal gar nichts. Also am Anfang ist da sehr wenig, was einem Zuversicht gibt. Das dauert viele, viele Jahre. Der Tod von Anton ist jetzt genau 6 Jahre her. Die ersten Tage, Wochen, Monate war da nur Leere. Da war diese Suche nach Trauer, nach dem Schmerz. Also ich hatte wahnsinnige Probleme damit, diesen Schmerz zu finden, der ja irgendwie natürlich da sein sollte, wenn man das Kind verliert. Ich habe ihn einfach gesucht und es hat mich wahnsinnig gemacht damals. Da ist sehr viel Unsicherheit, auch im Umgang damit. Dann kommt irgendwann eine Phase, wo man wütend ist und zornig ist, wo man das nicht versteht, das nicht wahrhaben will. Und die Zuversicht wiederzufinden setzt, glaube ich, dann, ja, also wenn überhaupt, viele, viele Jahre später ein. Mir hat dabei geholfen, dass ich mir versucht habe, eigene Antworten auf die Frage des Warum zu geben. Also, dass man über verschiedene kleine Schritte versucht, Zuversicht daran zu finden, zu sagen, es hatte auch einen Sinn. Und es war nicht umsonst. Und das Leben von Anton, das war nicht umsonst, nur weil es so kurz war. Und das hat mir im Laufe der Jahre und insbesondere ja vielleicht der letzten 3 Jahre dabei geholfen, einen inneren Frieden damit zu finden und somit auch meine eigene Zuversicht wiederzufinden.
Wie lange hat denn der Prozess der Trauer gedauert und wie sahen denn diese Stationen aus, die du durchgemacht hast?
Ich glaube, der Prozess ist noch gar nicht zu Ende. Ich weiß auch gar nicht, ob der Trauerprozess jemals zu Ende sein wird. Schwierig einzuschätzen. Ich glaube, der Verlust eines lieben Menschen, insbesondere des eigenen Kindes, das wird dich dein Leben lang begleiten. Das wird mal eine größere und mal eine geringere Intensität haben. Das wechselt auch bei mir nach wie vor heute zwischen innerem Frieden und absoluter Zerrissenheit. Ich kann nicht sagen, wie es mir damit nächstes Jahr geht. Heute würde ich sagen, ich habe meinen Frieden gefunden und ich habe meinen Frieden damit gemacht und habe eine Form der Erinnerung an anderen gefunden, mit der ich umgehen und leben kann und mittlerweile auch besser darüber sprechen kann. Aber ob das nicht sich vielleicht auch nochmal ändert, kann ich heute gar nicht so genau sagen. es ist auf jeden Fall so, dass in diesem Trauerprozess oder in dem Erleben von Trauer, gerade beim Verlust eines Kindes, nach und nach vieles zurückkommt. Also es kommt durchaus irgendwann das Glück zurück und auch die Freude am Leben oder die Lust auf das Leben. Das kommt alles nach und nach wieder, was nicht wiederkommt. Und das ist etwas, was ich auch mit Eltern, die Ähnliches erlebt haben, auch immer wieder höre und immer wieder erfahre. Was nicht zurückkommt, ist die Unbeschwertheit. Das ist tatsächlich etwas, was beim Tod des eigenen Kindes verschüttet bleibt. Von daher, ich weiß nicht, ich glaube, der Prozess dauert das eigene Leben lang.
Denkst du heute anders über den Tod als vorher?
Ich glaube schon, ja. Also was meinen eigenen Tod betrifft, hat sich zumindest meine Sicht darauf durch den Tod von Anton stark verändert. Ich habe keine Angst vor dem Tod oder auch vor Gesprächen über den Tod nicht. Und ich habe vor allem auch keine Angst vor dem Sterben mehr. Weil, ja, es ist schon irgendwie so, dass ich... unser Leben ist vorbestimmt. Das ist, ich glaube, wir können an vielen Punkten unsere eigene Richtung ändern oder unsere eigene Richtung auch bestimmen. Aber wann es zu Ende ist, das haben wir nicht in der Hand. Also wir haben zwei Punkte unseres Lebens eben nicht in der Hand, die Geburt und den Tod. Da können wir nicht mitreden. Und das finde ich als Bestandteil des Lebens, das so zu verstehen, dass das Ende eben nicht durch uns beeinflusst werden kann, gibt mir für meinen eigenen Umgang mit dem Tod eher so eine innere Ruhe, als dass ich davor jetzt eine große Sorge hätte. Von daher, ja, also die Erfahrung durch den Verlust von Anton hat schon auch in mir, also ich weiß zum Beispiel heute, wo ich beerdigt werde, es ist ja mit 47 jetzt auch nicht so schlecht, das schon zu wissen.
Aber ich glaube, das ist das, ne? Also wenn man einmal einen ganz, ganz nahen Angehörigen, beim Kind ist das Nächste, was es gibt, verloren hat, dann ändert sich der Blick auf das Leben. Also diese Unbeschwertheit, die man nie mehr zurückbekommt, ist das eine. Aber ich glaube, sich auch Dinge bewusst zu machen, also in das Leben, sich in Freude zu freuen auch. Man freut sich, glaube ich, ganz anders. So, man trauert auch anders. Und man zahlt aber ganz anders auf das Leben eigentlich ein. Und deswegen fällt es vielleicht dann auch leichter, das Ende, ich möchte jetzt nicht sagen zu planen, aber zumindest mit dem Blick, wenn es denn mal soweit sein sollte, schon eine Art Vorsorge zu treffen, für das letzte Fest dann, wie immer das sein soll, ob in Stille oder mit der Trauerfeier oder, um den anderen das auch ein Stück weit zu erleichtern. Also finde ich ganz spannend.
Wenn du Trauernde beim ersten Gespräch, beim Vorgespräch triffst, dann kennst du die ja noch nicht, diese Menschen. Und die haben ja meistens dann eben eine geliebte Person wahrscheinlich verloren. Wie gehst du dann mit diesen trauernden Menschen um?
Also es sind ganz unterschiedliche Konstellationen. Mitunter ist es der Ehepartner, mitunter sind es auch Kinder, mitunter sind es auch Eltern. Deswegen hat mich das gerade unheimlich tief berührt, was du gesagt hast, Thomas. Das kann ich aus meinen Gesprächen, kann ich das alles sehr gut nachzeichnen. Und ich bekomme schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich das höre, nämlich diese schwierige Frage nach dem Warum. Also warum jetzt, warum er und wie geht's weiter? Also das ist durchaus normal, auch dass es eigentlich nie abgeschlossen ist, aber dass sich die Zeit einfach ändert und auch die Intensität. Aber zurück zu deiner Frage, ja, ich kenne die Menschen nicht und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass jemand von außen kommt, der ohne der ohne Vorbehalte dorthin kommt. Also ich weiß am Anfang gar nichts. Am Anfang kenne ich den Vornamen, den Nachnamen, ein Geburts- und ein Sterbedatum. Und ich sage gerne, es ist ein weißes Blatt Papier, nur mit diesen wenigen Angaben. Und das erlaubt es mir, zunächst offen zu sein. Ohne irgendwelche Wertungen. Ich weiß nicht, ob die Familie vielleicht sogar verstritten war, wie die Konstellationen sind. Meine Aufgabe ist es, zunächst zuzuhören. Ich höre den Menschen zu. Und wir fangen gar nicht immer am Anfang des Lebens an. Meistens beschäftigt die Trauernden etwas, was sie sofort erzählen möchten. Entweder ist es der Todesumstand oder wenn ich dorthin komme und ich soll mich auf die Couch setzen, dann höre ich gerne den Satz, und dort saß er immer. So. Und dann kommen wir eigentlich sehr gut und locker ins Gespräch. Also es dauert keine 2 Minuten, wir haben ein konkretes Thema und dass wir uns nicht kennen, das spielt gar keine Rolle. Also es gibt keine Distanz, so, sondern ich tauche dort in das Leben ein. Und ich glaube, zuzuhören, das ist die wichtigste Funktion, also ohne Zeitdruck. Ich nehme wirklich Zeit und brauchen wir manchmal 1 Stunde, manchmal 2 Stunden, manchmal auch 3 Stunden. Zuhören. Und ich frage auch, welche Atmosphäre wünschen Sie sich denn bei der Trauerfeier? Oder was wünschen Sie sich? Das erarbeiten wir auch gemeinsam. Also auch das ist wichtig, mit den Angehörigen den Ablauf einer Trauerfeier durchzugehen, weil es war noch nicht jeder auf einer Trauerfeier, der erste Punkt. Und selbst wenn man schon mal Gast war, weiß man gar nicht, wie muss ich mich denn jetzt verhalten? Also viele haben auch große Angst, sich falsch zu verhalten. Also das begleite ich die ganze Zeit und ja, ich berate dort auch sehr stark, um die Angst vor diesem Tag zu nehmen. Also viele Menschen haben eine wahnsinnsgroße Angst vor diesem Tag. Und wenn ich dann am Ende nach meinem Gespräch gehe und höre dann den Satz, das hat richtig gut getan, darüber zu reden und sie kennenzulernen. Und jetzt ist diese große Angst ein Stück geringer geworden. Manche sagen sogar, jetzt freue ich mich drauf, dass Sie, mein Mann oder mein Bruder oder wen auch immer, dass sie ihn nochmal würdigen. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das kann man nur machen, indem man ohne Vorbehalte hingeht, mit Respekt, weiß nie, was einen erwartet, aber auch nicht mit irgendwelchen falsch aufgesetzten Emotionen oder mit irgendwelchen Floskeln, die wir alle gerne verwenden, sondern einfach hingehen, zuhören und ehrlich sprechen, auch nachfragen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass du ganz schön viele Lebensgeschichten gehört hast. Was hatten die alle vielleicht so ein bisschen gemeinsam? Kam ein Satz, der immer wieder vorkam, vielleicht, als du diese ganzen Gespräche geführt hast?
Das ist eine gute Frage. Jeder trauert anders. Und deswegen ist es schwierig, so eine Gemeinsamkeit zu finden. Da denke ich jetzt ein bisschen länger darüber nach. Aber was ich bei allem heraushöre, was auch wörtlich artikuliert wird, ist die Dankbarkeit. Menschen sind unheimlich dankbar, so wie es Thomas gerade gesagt hat. Egal, ob ein Leben 12 Monate gedauert hat, 12 Jahre oder ein paar 90 Jahre, es ist die Dankbarkeit und das Faszinierende sind die Erinnerungen, die einfach bleiben, also die man fast schon konserviert. Und durch die Erinnerung, da ist es auch möglich, dass Menschen in uns weiterleben, wenn auch unsichtbar.
Vielleicht eine Frage noch an euch beide. Was können Angehörige denn am besten machen? Wie wichtig sind Freunde und Familie für Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben?
Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach und pauschal zu beantworten. Es kommt tatsächlich auf die Umstände an. Wer ist verstorben? Wie war die persönliche Situation, das Verhältnis zu demjenigen, derjenigen? Ich kann heute natürlich hier auch nur aus meiner Erfahrung reden, und wir haben das natürlich auch festgestellt, dass eine große Unsicherheit in unserem Umfeld war, wie jetzt mit uns umgehen, mit uns als Eltern. Da kann ich heute in der Betrachtung dieser Zeit unmittelbar nach Antons Tod nur sagen, ich habe festgestellt, dass sich viele Menschen in unserem Umfeld Gedanken darüber gemacht haben, wie sie uns ansprechen sollen. Und aus der Sorge davor, etwas Falsches zu sagen, haben viele oft gar nichts gesagt. Und das war für uns in dem Moment gar nicht so schlimm, weil wir, oder ich zumindest in dieser Phase unmittelbar nach Antons Tod auch ganz gerne allein war und gar nicht so viel darüber reden wollte. Was mir aber wahnsinnig geholfen hat, waren Begegnungen mit Menschen, die einfach nur zugehört haben. Die nicht Fragen gestellt und Tipps gegeben haben, sondern die einfach sich für das Leben mit Anton interessiert haben, dafür interessiert haben, wie mir es jetzt geht und einfach gar nichts gesagt haben, sondern einfach zugehört haben, was ich zu sagen habe. Und wenn ich nichts zu sagen hatte in einigen Gesprächen, dann war es auch sehr angenehm, miteinander zu schweigen. Ganz, ganz schlimm fand ich und muss vielleicht dazu noch sagen, dass Anton die meiste Zeit seines Lebens ja krank war. Er war pflegebedürftig und wir haben ihn über die 10 Jahre halt auch gepflegt. Und da hat natürlich das familiäre und das freundschaftliche Umfeld auch mitbekommen, dass wir natürlich keine einfache Zeit hatten mit ihm, was wir persönlich als Eltern gar nicht so gesehen haben. Und das Schlimmste ist, glaube ich, wenn jemand geht, der krank war, eine Einordnung von außen zu geben, dass es vielleicht besser so ist. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man tun kann. Also ja, so dieses Bemitleidenswerte von außen, so dieses, vielleicht ist es für alle besser so. Er hatte es doch auch nicht einfach. Und die Eltern hatten es auch nicht einfach. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man sagen kann.
Also das kann ich sehr, sehr gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das würde ich auch gerne unterstreichen. Es gibt so ein paar, also ich möchte vielleicht jedem raten, der seine Trauer gegenüber Angehörigen ausdrücken möchte, dass das am besten eigene Worte sein sollen. Also dass das wirklich von Herzen kommt, ansonsten lieber zu schweigen. Also ich verwende die Formulierung herzliches Beileid beispielsweise nie am Anfang. Weil ein herzliches Beileid sollte von Herzen kommen. Wenn ich denjenigen, wie du vorhin gesagt hast, aber gar nicht gekannt habe, die Familie gar nicht gekannt habe, dann ist das eine bloße Friedhofsfloskel. Dann sollte ich das eigentlich lieber sein lassen. Ich sage meistens am Anfang, dass es ein trauriger Umstand ist, dass wir uns kennenlernen. Und ich verspreche Ihnen aber, ich will alles dafür tun, um Ihnen diesen Tag etwas zu erleichtern. Also das ist einfach wirklich dabei sein und versuchen, diese Schwere nicht schön zu reden. Das ist das, was du gerade auch gesagt hast. Also das empfinde ich auch so. Man kann jemanden, der in der Trauer steckt, den muss man wirklich mit den berühmten Glacé-Handschuhen anfassen. Und es ist aber trotzdem besser, etwas zu machen, als gar nichts zu machen. Wenn ich denjenigen gut kenne als Freund, dann weiß ich ungefähr, wie der tickt. Dann weiß ich, Mensch, der zieht sich momentan zurück. Nicht, weil der mich nicht sehen will, sondern weil der so viele Fragen hat, der muss mit sich selbst klarkommen. Und ich erlebe es oft, dass mir Angehörige auch sagen, ja, hier im Haus, die haben schon alle gesagt, wenn ich was brauche, dann soll ich einfach klingeln. Die Angehörigen klingeln aber nicht, weil die sind mit sich beschäftigt. Also auch deswegen vielleicht an der Stelle das Appell, geht den Betroffenen nicht zu nahe, aber verliert sie auch nicht aus den Augen. Stellt dort einfach vor die Türe ein paar Blümchen, einen Pfund Kaffee, eine Kleinigkeit, eine kleine Karte dazu, damit deutlich wird, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Vielleicht eine Flasche Wein und eine Karte daran. Ich freue mich, wenn wir die gemeinsam trinken und wir müssen nicht reden. Das ist ganz entscheidend. Einfach Nähe zu zeigen, ohne demjenigen auf die Pelle zu rücken. Aber trotzdem zu zeigen, ich bin für dich da. Und das vielleicht immer und immer wieder. Und ich würde fast sagen, ich verspreche, irgendwann kommt der Tag, wo derjenige klopft und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt trinke ich gern mit dir die Flasche. Und das dauert einen Monat, ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Man kann das nicht einteilen.
Es gehört wahnsinnig viel Mut dazu, gerade in dieser akuten Trauerphase, auf jemanden zuzugehen, der jemanden verloren hat. Aber ich kann da auch aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, nur sagen, dass sich der Mut lohnen kann, auf die Menschen zuzugehen und durchaus das Gespräch anzufangen mit einer eigenen Erinnerung an den Menschen, der gestorben ist. Weil das ist etwas, was in dieser Trauerphase tatsächlich am meisten hilft, was ja denjenigen auch am meisten beschäftigt. Der schwelgt ausschließlich in Erinnerungen an den Menschen, der gegangen ist. Und wenn es dann von außen jemanden gibt, der auch Erinnerungen hat und der das mitteilen möchte, dann ist das der größte Trost, den man da geben kann.
Wie kann man Trauerfeiern gut gestalten? Was ist wichtig bei der Organisation auch dabei, Tobias? Ich persönlich war nur auf traurigen, andächtigen Trauerfeiern oder beziehungsweise eben Beerdigungen dann auch. Und anschließend wurde es ein bisschen lockerer, aber es war eher andächtig.
Ja, du sagst das schon, ne? Es ist so, dass viele denken, wenn diese Trauerfeier erstmal vorbei ist, dann wird's besser. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, man muss sich über die Ausgestaltung einer Trauerfeier gute Gedanken machen. Und das, außer bei einer Sargfeier, also bei einer Erdbestattung, da muss es relativ schnell gehen. Bei einer Urnenfeier hat man etwas länger Zeit. Und wenn man sich in einem akuten Trauerprozess befindet, hat man auch ganz viel Formalitäten zu regeln. Viele haben gar keinen Kopf dafür frei. Und auch deswegen berate ich da sehr, sehr gerne, um es, wie es immer so schön heißt, so individuell wie möglich zu machen. Aber genau das ist es. Denn kein Trauerfall ist so wie der nächste. Deswegen habe ich den großen Vorteil, dass ich die Menschen kennenlerne. Ich merke einfach, ob jemand gerne in der Natur unterwegs war. Und da geht's aber schon weiter. Wenn mir jemand erzählt, er war gerne in der Natur unterwegs, dann frage ich, wandern, Fahrradfahren, wo denn genau? Alleine, mit Freunden, mit Kindern. Also ich versuche unheimlich viel Informationen aufzusaugen. Und das ist für mich das Entscheidende, weil ich kann in der Trauerfeier ja eigentlich gar nichts Neues erzählen. Alle Gäste, die dort drin sitzen, wissen Zahlen, Daten, Fakten viel besser als ich. Und ich bin überzeugt davon, es geht in der Trauerfeier auch gar nicht um 5 verschiedene Jahreszahlen. Es geht um den Menschen. Und deswegen rede ich sehr stark über Wesenszüge. Was hat er gerne gemacht? Wie war er denn als Freund? Wie war er denn als Arbeitskollege? Als Nachbar? So, also es sind ganz unterschiedliche Rollen, die wir ja alle ausfüllen. Und so gelingt es, glaube ich, eine neue Perspektive auf Bekanntes zu finden und das auch einzuordnen. Das ist der Vorteil, dass ich von außen komme. Aber auch, und das ist das Credo bei allen Feiern, denjenigen zu ehren in dem, was er getan hat. Und da braucht er keine großen Medaillen oder Auszeichnungen. Jeder Mensch, der auf der Welt ist, hat eine gute Trauerfeier verdient, egal was er geleistet hat. Also wir sind ja auf der Welt und wir müssen ja eigentlich gar nichts leisten. Jeder hat aufgrund seiner Person eine gute Trauerfeier verdient. Und meine Aufgabe ist es in der Trauerfeier, den Menschen meine Stimme zu leihen. Und da kann es, so wie Thomas eingangs auch gesagt hat, auch sein, dass diejenigen, die vor mir sitzen, dass die nicht traurig sind in dem Moment. Die sind einfach nur wütend. Die sind unheimlich wütend. Und dann ist in der Trauerfeier der richtige Zeitpunkt, um das auch zum Ausdruck zu bringen. Denn erst wenn man das rausgelassen hat, kann die nächste Phase einsetzen.
Ich hatte ja mit Tobias vorher schon das Vergnügen, ein Interview zum Thema zu machen. Und das passt jetzt ganz gut dazu, weil wir das auch in dem Gespräch, was wir auf dem Plagwitzer Parkfriedhof geführt haben, ganz gut gefallen hat, wie ich an Trauerfeiern rangehe. Da hat Tobias auf diese Frage geantwortet, dass die Trauerfeier so das letzte Fest des Lebens ist. Und wir ja sehr viele Feste in unserem Leben feiern. Und jedes Jahr zum Geburtstag machen wir uns wahnsinnig viele Gedanken. Wen lade ich ein? Was gibt's zu essen? Welche Musik wird gespielt? Wer sitzt neben wem? Ja, ein unglaublicher Aufwand, den wir jedes Jahr oft betreiben, wenn wir Geburtstag haben. Aber beim letzten Fest des Lebens, der Trauerfeier, sinken wir dann irgendwie so ein und machen uns dann über solche Dinge gar nicht so viele Gedanken. Das fand ich ein sehr schönes Bild, so dieses, den Abschied als das letzte Fest des Lebens zu betrachten. Das nur so, ist mir gerade nochmal so eingefallen.
Und weil du das gerade sagst, ein Leser hat mir auf das Interview geschrieben, in dem das steht, aber ich bin doch dann gar nicht mehr dabei. Ich kann doch gar nicht mehr mitfeiern. So, ja, das stimmt natürlich, derjenige ist noch dabei, wenn auch nicht als Lebender. Und ich glaube aber, deswegen ist es gerade entscheidend, auch schon zu Lebzeiten darüber zu sprechen, wie möchte ich es denn? Welche Stimmung soll denn da herrschen? Also ein großes Thema ist immer die Frage, was spielen wir denn für Musik? Und viele Angehörige, die wissen es einfach nicht, was könnte denn da passen, und sagen dann gerne, ach, spielen Sie das, was Sie immer spielen. Und das ist für mich immer der Zeitpunkt zu sagen, okay, über die Musik reden wir später, erst muss ich etwas über den Menschen wissen, weil es gibt nicht die Musik. So. Und das hängt auch mit individuell zusammen. Und es gibt da ganz viele Fragen in der Trauerfeier, wie man die ausgestalten kann. Wichtig ist mir immer, dass es zu demjenigen passt, dass der sich gerne, dass der sich dort wiederfindet und dass der sich dort wohlfühlen würde. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Wie war denn der Abschied von Anton, Thomas?
Der bestand so ein bisschen aus zwei Phasen. Der innerfamiliäre Abschied, also wir als Eltern und Antons Schwester. Das war natürlich erstmal so die ersten Tage ganz wichtig. Und wir haben gar nicht so sehr, weil wir uns das vorgenommen haben, sondern das war so ein natürlicher Reflex irgendwie, sehr bewusst Zeit dafür genommen, von ihm Abschied zu nehmen. Im Krankenhaus, danach in dem Bestattungsunternehmen, wo er uns dann auch noch, wo wir noch ein bisschen Zeit mit ihm auch hatten. Und dann aber auch ganz bewusst zu Hause. Wir haben einen Sarg bestellt, einen weißen Sarg, den wir uns auch nach Hause geholt haben. Und wir haben 3 Tage lang diesen Sarg bemalt mit Fingermalfarben. Ganz viele Bilder, die wir mit dem Leben von Anton verbinden. Urlaubsreisen, die wir gemeinsam hatten. Und wir haben wirklich da 2,5 Tage uns damit beschäftigt, auf der Terrasse den Sarg zu bemalen und danach auch ganz bewusst den Sarg zu bestücken. Also mit allen Dingen, die so ein 10-Jähriger halt braucht, ne? Ein Taschenmesser und das Lieblingskuscheltier und viele Sachen, die wir ihm einfach mitgeben wollten. Und auch ein iPad haben wir da auch mit reingelegt, also sein Kinder-iPad. Das ist übrigens die Verbindung, die ich heute noch zu Anton habe. Also wir schreiben uns regelmäßig. Und das ist auch jetzt 6 Jahre danach immer noch so ein Teil des Abschiednehmens. Ich schreibe ihm halt regelmäßig Briefe über das iPad und stelle mir halt vor, er bekommt das ja, weil er das iPad im Sarg hat. Das war so der persönliche Abschied ganz am Anfang, und bei der Trauerfeier, wo dann Familie und Freunde natürlich auch da waren, hatte ich eine panische Angst davor, dass niemand kommt. Mir war das so wahnsinnig wichtig, dass da viele, viele Menschen kommen. Und Anton hat nicht wie gesunde Kinder am Leben teilgenommen. Er war halt hauptsächlich bei uns zu Hause und wurde von uns betreut und seine Therapeuten kamen auch zu ihm. Er war jetzt nicht im Kindergarten und auch nicht in der Schule und hatte deswegen vielleicht auch nicht so viele Leute, die ihn kannten oder die eine Rolle in seinem Leben gespielt haben, wie das normalerweise der Fall war. Und das war für mich die Horrorvorstellung. Wir sind auf dem Friedhof und haben eine Trauerfeier, die wir übrigens ganz bewusst Abschiedsfeier genannt haben. Und darauf habe ich mich konzentriert, dass bitte, bitte so viele wie möglich Menschen kommen. Und das war dann Gott sei Dank auch so. Und wir haben versucht, auf große Worte zu verzichten. Es gab eine Rede, aber die Trauerfeier in der Kapelle war eher von Musik und Bildern geprägt. Also wir haben Musik, die wir mit Anton verbinden, abgespielt. Und während der ganzen Zeit Bilder von ihm auf einer Leinwand gezeigt. Und damit den Erinnerungen seiner Wegbegleiter und seiner Familie Raum gegeben. Das war uns so am wichtigsten.
Ja, das hört sich sehr, sehr schön an, gerade das mit dem Sarg. Und das gehört zu einer persönlichen Abschiedsfeier dazu. Auch das ist ein wunderbares Wort. Ich bin auch kein großer Freund des Wortes Trauerfeier, weil wir feiern einfach nicht die Trauer. Es ist das Lebensende und wir würdigen ein Leben. Also Abschiedsfeier hört sich wesentlich treffender an. Und ja, es gibt ganz unterschiedliche Formen. Also auch die Trauerfeier, auch das hört sich immer so an, als müssten dort immer 50, 100 Menschen sein. Es geht gar nicht darum, wie viele dort sind, sondern dass es die richtigen sind. Und man kann auch, ich habe kleine Trauerfeiern, die kleinste Trauerfeier, die ich hatte, war übrigens mit 2 Menschen. Und die war deswegen auch nicht traurig. So, also es war alles stimmig. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Es muss stimmig sein. Man kann in diese Trauerfeier, können sich genauso gut Angehörige übrigens einbringen. Es gibt verschiedene Trauerrituale, die man dort machen kann. All das immer mit dem Ziel, den Trauergästen, der Familie, den Betroffenen, den Weg zu ebnen. Den Weg zu sich selbst.
Du schreibst ja künftig Nachrufe für die LVZ. Wie bereitest du dich denn darauf vor?
Nachrufe kennt man ja aus den Medien, ob aus dem Print oder aus dem Fernsehen, meist nur dann, wenn jemand Berühmtes gestorben ist. Ein Wirtschaftskapitän, ein Politiker, ein großer Musiker und dann werden die ganzen Werke aufgelistet, was er alles getan hat und. Der Ansatz, den wir hier haben, ist ein ganz anderer. Wir schreiben, wie du richtig gesagt hast, Nachrufe über, in Anführungszeichen, ganz normale Menschen. Also Menschen wie du und ich, die alle eines gemein haben, dass sie in dieser Stadt leben oder lebten. Auch das kann sein, dass sie vielleicht vor ein paar Jahren weggezogen sind, aber die eine Verbindung haben. Das kann der Hausmeister an einer Schule sein, den jeder kannte. So, das kann jemand sein, der in der Kneipe gearbeitet hat, das kann jemand sein, der jeden Tag mit dem Müllwagen hier rumfährt, ein Flaschensammler, also es können ganz unterschiedliche Menschen sein. Was nicht heißen soll, dass es nicht auch vielleicht Menschen gibt, die ein bisschen prominenter sind. Aber das wird sicherlich nicht die Regel sein. Nachruf heißt auch, es ist eigentlich ein Porträt, was ich schreibe. Und dafür gelten ganz klare journalistische Standards. Ich komme selbst aus dem Journalismus und deswegen sind mir die auch gut geläufig. Wie gehe ich vor? Ja, man kann einen Vorschlag einreichen, eine Idee. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Angehöriger sein, sondern wenn jemand eine Idee hat und sagt, Mensch, das würde ich gerne mal lesen. Ich habe jetzt gehört, der ist gestorben und der war bei uns im Kleingartenverein 20 Jahre lang aktiv. Dann einfach melden bei der Leipziger Volkszeitung und dann führen wir ein erstes Gespräch. Ich frage ein paar Dinge ab, ein paar Rahmendaten und dann sprechen wir gemeinsam darüber, in welcher Art und Weise das denn aufgeschrieben und präsentiert werden kann. Mir geht es bei all dem darum, dass es auch hier eine Würdigung des Lebens ist, dass deutlich wird, das ist einer von uns. Und die Recherche läuft dann beginnend bei den Angehörigen, aber so wie ich es vorhin auch gesagt habe, es gibt ja viele weitere Kontaktpunkte, also Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde. Das muss man im Einzelfall auch schauen, was da genau passt.
Kurzer Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden diese E-Mail-Adresse, die Tobias eben gerade erwähnt hat, in die Shownotes packen, damit ihr euch an die LVZ wenden könnt, wenn ihr einen Vorschlag habt. Und Thomas, kannst du uns noch mal kurz erzählen, warum es wichtig ist, dass wir so solche Nachrufe in der Zeitung und online eben abbilden von eben diesen besagten, in Anführungsstrichen, ganz normalen Menschen? Oder wie die LVZ, wie wir darauf gekommen sind?
Also wir sind darauf gekommen, weil wir gesehen haben, dass wir, wenn wir Nachrufe veröffentlicht haben, sich immer ein großer Leserkreis dafür interessiert hat. Also Menschen erinnern sich gern und Menschen lesen gerne Erinnerungen auf Menschen, die nicht mehr da sind. Und Tobias hat es gerade gesagt, Nachrufe in Tageszeitungen beschränken sich meist auf ja den berühmten Schriftsteller, den Komponisten ein. Und da ist natürlich auch viel, viel von Aktualität geprägt. Das muss dann auch irgendwie möglichst am Tag nach des Versterbens dieses Menschen in der Zeitung stehen. Das sind oft Nachrufe, die inhaltlich ein Lebenswerk abbilden, aber nicht den Menschen. Und für uns als LVZ ist es wichtig, dass wir gerade diesen, wir sagen immer normale Menschen, alles sind ja normale Menschen, aber gerade die Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft, die alle irgendetwas hinterlassen haben, denen eine würdige, du hast es Laudatio auf das Leben genannt, ja, also dass die Menschen zu würdigen, die hier in Leipzig und der Umgebung irgendwo eine Rolle gespielt haben, und ganz egal, wie groß der gesellschaftliche Wert dieses Menschen war. Ich mache das immer an meinem Lieblingsbeispiel fest. Bewegen wir uns doch einmal gedanklich in ein Dorf in das Umland von Leipzig. Eine Kirche, eine Rosenhecke und dort war eine Frau, die ihr Leben lang die Rosenhecke an dem Friedhof zu der Dorfkirche gepflegt hat. Jeder hat sie gesehen, jeder in diesem Dorf hat sie wahrgenommen und auf einmal ist sie nicht mehr da. Und alle bemerken, dass sie nicht mehr da ist und die Rosenhecke auf einmal wächst und verdorrt und nicht mehr gepflegt wird. Gerade diesen Menschen, an diese Menschen in der Form zu erinnern, wer war sie eigentlich? Was hat sie angetrieben, diese Rosenhecke zu schneiden? Was hat ihr Leben ausgemacht? Das sind, glaube ich, wirklich die schönen Porträts, die schönen journalistischen Porträts, die dem Anspruch eines Abschieds nochmal gerecht werden. Und deswegen ist das, glaube ich, eine richtig gute Idee. Mit Tobias haben wir da einen guten Partner gefunden, der A, aus Gesprächen mit vielen Angehörigen auch das Gespür dafür hat, dass wir hier nicht Geschichten ausbreiten wollen, sondern den Menschen würdigen, der gegangen ist.
Ich möchte gerne noch zwei Dinge ergänzen, die mir jetzt eingefallen sind, als du das so schön erzählt hast. Zum einen, es sind keine voyeuristischen Porträts. Also es ist ganz wichtig. Und also ich beschäftige mich, die Herangehensweise ist eigentlich genau so wie bei einer Trauerrede. Ich gehe hin, ich habe Geburts- und Sterbedatum, einen Namen, weiß vielleicht durch das telefonische Vorgespräch schon ein bisschen mehr, aber ansonsten läuft die Recherche, die Gespräche dort sehr, sehr offen. Das zweite ist, es ist nicht tagesaktuell. Gerade weil die Menschen, mit denen ich sprechen werde, sich in der Trauer befinden. Das heißt, wir warten. Also es muss nicht in der Woche sein, es muss auch nicht in zwei Wochen sein. Wir nehmen uns da wirklich die Zeit, die es braucht. Auch das ist ganz wichtig. Und all das im Verbreitungsgebiet der Leipziger Volkszeitung. Und dein Lieblingsbeispiel mit der Frau von der Rosenhecke, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ich hatte letztens ein Trauergespräch, da sagte mir die Tochter, wir haben den Vater beerdigt, er sagte mir die Tochter, dass der Vater jeden Tag und eigentlich den ganzen Tag eben von Frühling bis in den Spätherbst immer auf seinem Balkon stand im ersten Stock und hat mit den Leuten, die dort vorbeigekommen sind, immer einen fröhlichen Schwatz gehalten. Manche kannte er ja schon länger, aber auch andere, die einfach so vorbeigelaufen sind. Und die haben sich immer alle gefreut, dass da oben ein Senior steht, der einen Spruch auf den Lippen hat. Die Tochter hat jetzt die Wohnung ausgeräumt. Die war so erstaunt, wie viele Menschen ihren Vater kannten. Auch Details über ihn. Das war seine Möglichkeit, also er war etwas immobil, konnte nicht mehr so gut laufen, aber das war seine Möglichkeit, am Leben teilzunehmen, von dem Balkon runter. Und viele Menschen haben ihn plötzlich vermisst und haben gefragt, wo ist denn, das ist ein Originalzitat, wo ist denn der freundliche ältere Herr? Und die waren alle traurig, dass er weg ist. Und über solche Menschen wollen wir gerne schreiben.
Vielen Dank für eure Einblicke.
Gerne.
Und danke euch, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wenn ihr jetzt noch mehr über Tobias Höhn erfahren möchtet, dann schaut unbedingt in das Interview von Thomas mit ihm rein und natürlich auch in den ersten Nachruf, den Tobias für die LVZ geschrieben hat. Beides packen wir euch in die Shownotes rein, da findet ihr die Links zu beiden Texten. Ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, abonniert doch LVZ unsere Story, um keine Folge mehr zu verpassen. Lasst uns gerne Feedback da, darüber würden wir uns freuen. Und wenn ihr eh schon dabei seid, dann könntet ihr uns ja auch euren Themenwunsch zuschicken an podcast@lvz.de. Ich wünsche euch eine gute Woche, passt auf euch auf und macht es gut.